ich schon gespannt auf die Predigt. Angeblich hat ja derjenige, der predigt, selbst am meisten davon. Er wird schon während der Vorbereitung Zeit gesegnet. Was Peter vorhin vorgelesen hat, habe ich ihm gegeben, war eine kurzgefasste Version, damit niemand sich wundert, aha, das ist doch länger normalerweise der Johannesprolog. Aber es sind die Abschnitte, die wir dann auch in der Predigt betrachten werden. Johann Wolfgang Goethe schrieb ein Drama namens Faust. Und es scheint so zu sein, dass das, was dieser Dr. Faust sagt, sehr oft mit der Meinung des Goethe selber übereinstimmt. Und wir beobachten da ziemlich am Beginn des Dramas, da sitzt dieser Dr. Faust in seinem Studierzimmer. Er hat gerade so sehr starke religiöse Empfindungen. Er sagt dann, wir sehnen uns nach Offenbarung, die nirgends würdiger und schöner brennt als im Neuen Testament. Gut. Und dieser Faust möchte dann sich mit dem Neuen Testament noch intensiver befassen. Er schlägt auf, er sagt, er will jetzt einen Abschnitt aus dem Neuen Testament übersetzen ins Deutsche, vom griechischen Grundtext her. Und er beginnt eben mit dem Johannesevangelium und das schauen wir uns jetzt auch an. Im Anfang war das Wort. Also unser Dr. Faust, der ist beim Übersetzen und hier stolpert er schon. Im Anfang war das Wort. Er sagt, ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Und dann überlegt er, wie kann er das übersetzen? Ein Gedanke ist Sinn. Im Anfang war der Sinn. Das wäre auch eine mögliche Übersetzung. Aber da bleibt er nicht stehen. Er geht noch weiter. Er sagt, im Anfang war die Kraft. Also irgendwo hat wohl Goethe selber scheinbar diesen Eindruck gehabt, am Beginn, da muss was ganz was Wuchtiges stehen. Die ganze Welt entstand. Da muss doch etwas passiert sein. Und er macht noch weiter. Im Anfang war die Kraft. Nein, im Anfang war die Tat. Und damit ist er befriedigt. Da bleibt er stehen. Im Anfang war die Tat. Nun, jetzt sind diese Übersetzungsversuche schon keine Übersetzungen mehr, denn Logos, dieses griechische Wort, heißt nicht Tat oder Kraft. Es heißt, aber damit wollen wir uns jetzt doch gleich näher befassen, es heißt, das Sprechen, also Wort nicht so sehr im Sinne von ein einzelnes Wort, sondern das Sprechen, die Mitteilung. Das kann auch ein geschriebenes Logos, also Logos kann auch was Geschriebenes sein, das wäre dann ein Buch. Also eher etwas Umfangreicheres, nicht so sehr das einzelne Wort. Interessant ist ja, dass gerade Goethe als ein Meister des Wortes irgendwo das Gefühl hat, das Wort, das ist zu wenig, das kann es doch nicht bewirken. Nun, es ist auch nicht irgendein Wort, was irgendwer sagt, sondern eben etwas, wo Gott redet. Das kann etwas bewirken. Wir wollen uns jetzt diesen Beginn des Johannesevangeliums anschauen, wo eben dieser Dr. Faust versucht hat zu übersetzen. Da geht es um den Anfang, da geht es um Gott, der am Anfang steht, bis hin zu Jesus, das Wort, das dann eben Mensch wurde. Und von Jesus weiter dann bis zu seinen Anhängern, die an ihn glaubten und bis hin zu uns, wenn wir an ihn glauben. Also es wird ein sehr weiter Bogen gespannt in diesen ersten 18 Versen, bis dann danach einzelne Begebenheiten kommen. Eine Heilsgeschichte kurzgefasst, könnte man sagen. Ich möchte jetzt mit den ersten Versen beginnen. Wir sehen da eine gewisse Parallele zum Anfang der Bibel. Im Anfang der Bibel, erstes Buch Mose, heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde. Und ähnlich haben wir das auch hier am Beginn des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden. Und dann wird auch vom Licht gesprochen. Also hier haben wir mehrere Parallelen. Gott steht am Anfang, durch sein Reden wurde alles geschaffen, unter anderem auch das Licht. Im Anfang war das Wort. Eigentlich gewaltig, wenn wir uns vorstellen, dass Gott redet und so viel ist daraus geworden. Das Universum. Gigantisch. Es entstand daraus, dass Gott gesprochen hat. Und dieser Gott, der spricht und es geschieht, mit dem dürfen wir Kontakt haben. Und der möchte ja auch in unser Leben hineinsprechen und möchte, dass auch in unserem Leben etwas geschieht. Alles ist durch das Wort geworden. Goethe hatte da anscheinend Schwierigkeiten mit dieser Vorstellung, dass durch ein Reden alles geschehen sollte. Vielleicht tun wir uns heute ein bisschen leichter, auch durch naturwissenschaftliche Forschung. Ich denke jetzt speziell an die Gentechnik. Da ist die Rede vom genetischen Code, von einem Programm, das umgesetzt wird. Also zuerst ist, man könnte fast sagen, so etwas wie eine Sprache, etwas Gesprochenes oder Geschriebenes. Und das wird dann umgesetzt. Es heißt dann Transkription, also es wird abgeschrieben, das Programm, das dann eben umgesetzt wird und das sich dann eben ausformt in den Lebewesen. Also hier können wir durch die biologische Forschung ein bisschen Vorstellung davon bekommen, dass es tatsächlich so ist. Am Beginn ist ein Programm etwas Geschriebenes, etwas Gesprochenes und daraus entsteht dann das, was da ist. Weiter zum Licht. Ich möchte dann den nächsten Abschnitt betrachten. Im Wort war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Wenn wir das so lesen über das Licht, dann kommt manchmal zu einer mystischen Vorstellung. Aha, das muss offenbar irgendein ganz besonderes Licht sein, vielleicht ein grelles, blendendes Licht. Aber ich denke daran nicht, denn das wäre nicht eine Hilfe, ein Licht, das uns blendet, sondern es geht hier wohl um den Unterschied zwischen Licht und Finsternis. Das kennen wir in unserer Alltagswirklichkeit und das ist ein Bild, ein Vergleich mit der geistlichen Welt. Auch dort gibt es eben Licht und Finsternis. Und was bedeutet das dann, dieses Licht? Es bedeutet, ganz einfach, nehmen wir an, du bist unterwegs, irgendwo in Wien, und der Strom fällt aus. Das passiert ja manchmal, zum Glück nicht sehr oft. Die Straßenbeleuchtung fällt aus, es ist finster. Wie geht's dir da? Du hast Mühe, dich zurechtzufinden. Und vergleiche damit Licht, vergleiche, es ist tags, es ist hell. Wie einfach es doch ist, sich zurechtzufinden. Also das ist der Unterschied zwischen Licht und Finsternis. Und so ist es auch in der geistlichen Welt. Es gibt Finsternis, wir verstehen vieles nicht und da kommt Gottes Licht hinein und möchte uns Orientierung geben. Finsternis. Hier haben wir auch wieder einen gewissen Bezug zum Schöpfungsbericht. Dort lesen wir im 3. Kapitel, dass es zum Sündenfall kam und als Folge davon zum Chaos, zum Tod, zur Zerstörung. Und hier wird das nicht genauer beschrieben, es wird hier nur angesprochen, die Finsternis. Es gibt Finsternis auf der Welt und das sehen wir ja, dass das wirklich so ist. Wenn wir Katastrophenmeldungen hören, sind wir schockiert. Das ist gut so, das zeigt, wir sind nicht abgestumpft. Aber überrascht sein sollten wir eigentlich nicht, denn es ist Finsternis. Es ist Finsternis auf der Welt. Das heißt, dass hier sehr vieles chaotisch läuft, bedrohlich läuft, unser aller Leben ist bedroht und eben auch ungerecht läuft. Das ist eben Ausdruck der Finsternis. Und in diese Finsternis hinein kommt das Licht. Und das Licht wird nicht zugedeckt durch die Finsternis. Das ist das Erfreuliche. Das sind so die ersten Aussagen, wo ein sehr weiter Bogen gespannt wird. Und dann wird es konkret. Wir betrachten das jetzt dort, wo es um einen konkreten Menschen geht, um den Johannes. Es kam ein Mensch namens Johannes. Johannes der Täufer, gesandt von Gott. Johannes der Täufer wurde ungefähr ein halbes Jahr vor Jesus geboren. Er wurde auch getötet, so wie Jesus. Etwas, vielleicht ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre vor Jesus. Also beide wurden nur ungefähr 30 Jahre alt oder ein bisschen mehr als 30 Jahre. Ein Mensch, gesandt von Gott. Der sollte hinweisen. Also schon seine Geburt war etwas Besonderes, war ein Wunder, dass es überhaupt noch dazu kam, dass seine Eltern ein Kind bekommen konnten. Und er hatte dann einen Auftrag. Er sollte erkennen, das ist der Messias. Die Eltern von Jesus, Maria und sein Stiefvater Josef, haben das auch erkannt, aber sie hatten keinen Auftrag, das öffentlich bekannt zu machen. Johannes der Täufer sollte öffentlich darauf hinweisen. Das ist ja schon was Besonderes. Wenn man sich vorstellt, du kommst auf die Welt, du wächst heran und dann auf einmal sollst du erkennen, ah, das hier ist es. Ein Mensch, der normal ausschaut, das ist der Messias. Durch ihn sollten alle glauben. Also unterschiedslos. Alle möglichen Menschen können durch ihn gläubig werden. Juden und Heiden, Vornehme und Arme, anständige, religiöse, gerechte Menschen und andere Menschen. Das ist ein Unterschied. Das steht jetzt für alle offen. Alle sollten durch ihn glauben. Und tatsächlich sind durch Johannes den Täufer sehr viele gläubig geworden. Direkt und indirekt. Einige der ersten Anhänger Jesu, zum Beispiel der Andreas, wird von Johannes darauf hingewiesen, das ist der Messias. Andreas sagt seinem Bruder Simon, durch Simon werden wieder andere gläubig. Also indirekt sind vielleicht viele auch von uns durch Johannes den Täufer gläubig geworden. Es gibt ein sehr berühmtes Gemälde, wo Johannes der Täufer dargestellt wird als der, der hinzeigt. So mit einem sehr langen Finger zeigt er hin auf Jesus. Das ist der Messias. Das war die Aufgabe von Johannes. Er hatte wohl zwei Aufgaben. Das eine ist, er sollte durch seine Predigt ganz allgemein aufrütteln und es sind ja sehr viele Menschen zu ihm hingegangen. Also er sollte aufrütteln und aus diesem aufgerüttelt werden, wachgerüttelt werden heraus, gab es wohl auch mehr Offenheit dann für das Auftreten Jesu. Das war die eine Aufgabe und die andere, dass er eben auch in seinem Anhängerkreis dann konkret auf Jesus hinweist. Und einige seiner Jünger gingen dann zu Jesus. Johannes der Täufer hat sich sehr viel in der Wüste aufgehalten. Ich nehme an, er hat auch viel gebetet. Und es war dann ein Mensch mit Ausstrahlung. Menschen haben gemerkt, da ist was dran, der hat was zu sagen. Ein Mensch mit einer Aufgabe. Ja, dieser Johannes weist hin darauf und das Johannesevangelium sagt uns dann weiter, dass das Licht scheint. Viele haben es aber abgelehnt, haben es nicht erkannt. Und dann, ich springe weiter zum Vers 12. Den wollen wir jetzt auch betrachten. Viele haben es nicht erkannt, aber manche haben es erkannt. Und die ihn aufnahmen, die befähigte er dazu, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Das heißt, es sind nicht alle Menschen automatisch Kinder Gottes. Es klingt vielleicht eng, wenn man das so sagt, aber so ist es die Aussage. Kinder Gottes, das ist etwas, was man erst werden muss. Aber es steht allen offen. Die von Neuem geboren sind, die aus Gott geboren sind. Das ist Vielleicht eine harte Botschaft, gerade für Menschen, die denken, ja, es ist eh in Ordnung, ich bin eh religiös, ich lebe eh anständig, mit mir kann Gott zufrieden sein, dass dem Menschen dann gesagt wird, du, das, was du da hast, das reicht nicht, du musst von Neuem geboren werden. Also da muss grundsätzlich was Neues entstehen, damit du dann so bist, dass Gott mit dir lebt. Und dann weiter zu einem Text, der in der Adventzeit sehr oft gelesen wird. Ist vielleicht jetzt ein bisschen ein Vorgriff. Das Wort ist Fleisch geworden, heißt es dann oft. Das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Also man kann auch übersetzen, es zeltete unter uns. So, es wird angedeutet, es ist nur vorübergehend. Eine Zeit lang ist es da, mitten unter uns, und dann ist es wieder weg. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Das sind ja so Begriffe, die sind uns vertraut. Aber es ist ganz gut, wenn wir dabei verweilen und mal überlegen, was bedeutet das, die Herrlichkeit. Wenn wir da weiterlesen im Johannesevangelium, dann stoßen wir bald schon auf Herrlichkeit. Dann heißt es, die Jünger Jesu sahen seine Herrlichkeit. Kapitel 2, die Hochzeit von Kana. Da wird mehres berichtet, was die Jünger Jesu wahrscheinlich mitbekommen haben, wenn sie in der Nähe von Jesus waren. Eine Hochzeit, die dauert tagelang, da soll gefeiert werden, die Menschen sollen fröhlich sein und da wird Wein getrunken. Und, das ist peinlich, das ist nicht vorgesehen, der Wein ist ausgegangen, es gab keinen mehr. Das haben anscheinend gar nicht alle so mitbekommen, der Küchenchef selber auch noch nicht, aber die Gastgeber wussten es. Und die waren in enger Verbindung mit Maria und sagten es zu Maria, zur Mutter Jesu. Peinlich, kein Wein mehr da. Maria redet dann Jesus an und sagt es zu Jesus. Sie haben keinen Wein mehr. Also das ist etwas, was gesagt wurde. Das mag sein, dass manche der Jünger Jesu das gehört haben. Aha. Unangenehm, sie haben keinen Wein mehr. Und dann kriegen sie mit, Jesus sagt zu den Dienern dort, füllt in die Krüge Wasser. Ja, Diener gehen, machen es wahrscheinlich. Und eine Weile später hören sie, der Küchenchef wundert sich. Der beste Wein ist bis zum Schluss zurückbehalten worden. Ich gehe mal stark davon aus, wenn dann getrunken wurde von diesem Wein, die Jünger Jesu haben das dann auch mitbekommen, wie dieser Wein geschmeckt hat. Aber das wird dann nicht mehr weiter berichtet. Berichtet werden diese drei Aussagen, die sie wohl auch gehört haben. Eben zuerst, dass Maria sagt, sie haben keinen Wein mehr, dass Jesus sagt, füllt Wasser in die Krüge und dann, dass der Küchenchef sagt, das ist ja der beste Wein, der da jetzt auf einmal da ist. Drei Aussagen, die sie gehört haben. Und daraus konnten sie schlussfolgern. Da ist ein Wunder geschehen. Das ist ja oft so. Wir sehen vielleicht gar nicht viel, aber merken, da ist ein Wunder geschehen. Auch wenn ein medizinisches Wunder geschieht, so wie das heute läuft mit den Untersuchungsmöglichkeiten, dann merkt der betreffende Patient vielleicht noch gar nichts, hat noch gar keine Schmerzen, aber der Arzt merkt schon, hoppla, da ist eine Gefahr. Und wenn dann ein Wunder geschieht, und ein neuer Befund zeigt, da ist nichts mehr da. Ja, ein Wunder ist geschehen. Und ich als Laie habe eigentlich nichts gesehen, vielleicht auch gar nichts gespürt. Ich höre nur, dass der Arzt zuerst sagt, du, das ist gefährlich. Und dann sagt, ich sehe nichts mehr, es ist alles weg. Also einige Aussagen, die wir hören, und wir können schlussfolgern, ein Wunder ist geschehen. Und hier, nachdem das so berichtet ist, bei der Hochzeit von Kana, hält es dann, die Jünger sahen seine Herrlichkeit. Sie sahen die Herrlichkeit Jesu. Also, sie haben mitbekommen, da ist ein Wunder geschehen. Sie sahen seine Herrlichkeit. Und das erleben wir ja auch. Mitunter im Alltagsleben, mitunter sehr unscheinbar. Wir merken, da ist ein Wunder geschehen. Du siehst, seine Herrlichkeit. Du siehst seine Herrlichkeit. Da denken wir ja auch dann ans Alte Testament, Mose am Berg Sinai, er sah die Herrlichkeit Gottes. Oder Salomo, nachdem der Tempel errichtet wurde und eingeweiht wurde, wie es geraucht hat, er sah die Herrlichkeit Gottes. Aber im Neuen Testament, da muss es jetzt vielleicht gar nicht mehr rauchen, da muss es vielleicht gar kein Feuer mehr geben. Wir können was mitbekommen, wir können was hören und merken, da ist ein Wunder geschehen. Wir sehen seine Herrlichkeit. Es heißt dann weiter, Gnade. Das wollen wir uns jetzt auch noch betrachten. Ja. Gut, dass die Texte alle deponiert sind. Sie erinnern mich dann an das, was ich sagen wollte. Nämlich ein Beispiel, das in den anderen Evangelien berichtet wird. Der Hauptmann von Kapernaum. Er glaubte an das Wort Jesu und noch mehr. Er glaubte daran, dass wenn Jesus eine Aussage macht, das genügt schon, dann geschieht was. Der Hauptmann von Kapernaum, er bittet Jesus, er schickt Älteste der Juden zu Jesus, mein Diener liegt im Sterben. Und Jesus macht sich auf, zu ihm hin. Und dann bremst der Hauptmann selber. Vielleicht denkt er, für einen Juden ist es schwierig, das gehört sich nicht, dass ein Jude das Haus eines Heiden betritt, dann hat ein Jude das Gefühl, da wird er unrein. Ich will das Jesus gar nicht antun, ich will ihn nicht in Verlegenheit bringen. Der braucht gar nicht in mein Haus gehen. Er lässt dann Jesus sagen durch Freunde, du brauchst gar nicht unbedingt kommen. Es genügt, wenn du ein Wort sprichst, wenn du eine Aussage machst. Dann wird mein Diener gesund. Er hat geglaubt, Jesus ist der Herr über die Natur. Wenn der einen Satz sagt, das genügt, dann geschieht es. Er hat Jesus göttliche Vollmachten zugeschrieben. Und er hat auch geglaubt, dass Jesus imstande ist zu einer Fernwirkung. Also Jesus muss nicht unbedingt hingehen und die Hand auflegen und irgendwo körperlich vielleicht was übertragen, sondern der kann kilometerweit weg sein, kann einen Satz sagen und es geschieht. Und Jesus ist beeindruckt. Jesus sagt, in ganz Israel habe ich so einen Glauben nicht gefunden. Der Hauptmann als Vorbild. Für Juden als Vorbild auch für uns. Er glaubt. Unser Wort Glauben ist ja vieldeutig. Manchmal heißt es, ja, ich glaube nicht, dass es heute regnen wird. Also ich vermute, Glauben, wenn wir das in der Bibel lesen, besagt mehr. Ein Vertrauen draufsetzen, überzeugt sein davon. Das ist Glaube, so wie dieser Hauptmann von Kapernaum es uns vorgeführt hat. Auch er sah die Herrlichkeit Jesu. Die glaubten, die haben Gnade um Gnade erlebt. Und das ist der nächste Text, den ich betrachten möchte. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Ja, auch so Begriffe, die uns sehr vertraut sind, Gnade. Aber bleiben wir mal stehen dabei. Was bedeutet das? Welche Gnade haben diese Jünger, die das so beschrieben haben, welche Gnade haben sie empfangen? Die erste Gnade war der Hinweis von Johannes dem Täufer. Das ist es, das ist der Messias. Ein Mensch, der so aussah wie die anderen auch. Das ist es. Sie wurden auf ihn hingewiesen. Das Lamm Gottes. Bei ihm konnten sie Vergebung ihrer Sünden finden. Als sie auf Jesus hingewiesen wurden, haben sie dann Jesus angesprochen und haben gesagt, Meister, wo wohnst du? Und kommt und seht, also Jesus hat sie mitgenommen zu sich. Sie hatten Gemeinschaft mit Jesus. Das war dann die nächste Gnade. Gemeinschaft mit Jesus. Es geht weiter. Sie gingen dann mit Jesus und sie haben die Herrlichkeit Jesu gesehen. Die nächste Gnade. Und so geht es weiter. Bis hin zu der Gnade, dass sie den Geist Gottes empfangen haben. Sie haben empfangen Gnade um Gnade. Das ist groß, auch für uns. Das steht zur Verfügung. Gnade um Gnade dürfen wir empfangen. Dann wird gegenübergestellt. Das Gesetz ist durch Mose geworden und die Gnade, viele Übersetzungen sagen dann, die Gnade und Wahrheit ist durch Christus geworden. Dieses Wort Wahrheit hat ein bisschen eine breitere Bedeutung, kann auch Zuverlässigkeit oder Wirklichkeit bedeuten. Und ich nehme an, dass es hier auch so gemeint ist. Nicht im Sinne von, neben Gnade wird noch was ganz anderes eingeführt, nämlich Wahrheit. Wahrheit war auch Altes Testament, auch das Gesetz des Mose war Wahrheit. Also insofern nehme ich nicht an, dass dieser Gegensatz gemeint ist, sondern eben eher im Sinne von Zuverlässigkeit oder Wirklichkeit als Bestärkung zum Wort Gnade. Denn Gnade, das könnte man auch schwächer verstehen, im Sinne von Gott blickt uns huldvoll an, also er bringt uns Sympathie entgegen oder jemand ist begnadigt worden. Das ist schon mal etwas, aber hier ist wohl die Verstärkung da. Gnade, die sich auch auswirkt. Gnade mit Auswirkungen. Das ist durch Jesus geworden. Und dann, damit kommen wir schon an das Ende des Prologes. Niemand hat Gott je gesehen. Manche Theologen sagen, Gott ist ein verborgener Gott. Aber ich meine, dass Gott sich nicht extra verbergen muss. Gott ist Geist. Gott hat etwas geschaffen, hat Materie geschaffen, er hat Sinnesorgane geschaffen, die dieses Materielle wahrnehmen können. Und dass da in diesem, was Gott geschaffen hat, Gott nicht wahrgenommen werden kann, ist eigentlich verständlich. Gott ist nicht Materie, Gott ist Geist und muss daher auch geistlich kontaktiert werden und auch geistlich wahrgenommen werden. Gott kann natürlich in diese Materie, die er geschaffen hat, selbst sich hineinbegeben und hat das auch gemacht in Jesus. Jesus hat Menschengestalt angenommen. Aber dadurch, dass die Leute einen Menschen gesehen haben, haben sie nicht Gott gesehen. Also nicht, ob er Glatze hatte oder ob er Haare hatte, das war das Entscheidende, woran man Gott sehen konnte. Also nicht die menschliche Gestalt war es, sondern das, was Jesus geredet hat, das, was geschehen ist durch ihn, wo sie Schluss gefolgert haben und wo sie gemerkt haben, da geschieht was. Da ist Gott am Werk. Da sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Also, Gott kann in diese Materie hineingehen, aber an sich, Gott ist Geist, er braucht es nicht verbergen. Wir nehmen ihn normalerweise in der Materie nicht wahr. Niemand hat Gott jemals gesehen. Und daher dann die Frage, ja, woher wissen wir dann etwas von Gott? Der, der ganz nahe beim Vater ist, gemeint ist Jesus, der hat uns, naja, und hier ist ein bisschen schwierig, offenbart, hat verkündigt. Das Wort hier ist eigentlich unser Fremdwort Exegese, hat gedeutet, hat interpretiert. Das kann ein Hinweis darauf sein, die Menschen, an die sich Jesus wandte, waren ja Israeliten. Und sie kannten Gott, sie wussten etwas von Gott. Sie wussten etwas von der alttestamentlichen Offenbarung. Also Jesus musste ihnen nicht grundsätzlich sagen, wer Gott ist, aber er hat interpretiert, er hat ein besseres Verständnis vermittelt. Er hat manche falsche Vorstellungen korrigiert. Er hat interpretiert, er hat gedeutet, sodass sie Gott besser verstehen können. Das hat Jesus gebracht. Ich habe begonnen mit dem Faust des Goethe. In diesem Drama spielt sich sehr viel ab. Am Ende des Dramas heißt es dann, dass der Faust gerettet wird, obwohl er eigentlich ein Leben geführt hat, fern vom christlichen Glauben. Aber Goethe stellt es dann so dar, dass die Engel sagen, gerettet ist das edle Glied der Geisterwelt vom Bösen. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das war wohl die Vorstellung von Goethe. Das Bemühen, darauf kommt es an. Das ist nicht die Botschaft der Bibel und nicht die Botschaft des Johannesevangeliums. Das Bemühen ist schon gut. Dass Gott uns wichtig ist, dass wir bereit sind, etwas einzusetzen, das ist schon gut. Aber der eigentliche Rettungsakt ist etwas, was Gott selber tut. Und das, was wir tun, ist, wir glauben daran. Am Ende des Johannesevangeliums, das ist dann der letzte Text, den ich mit euch betrachten möchte, ganz am Ende des Johannesevangeliums wird dann noch etwas gesagt, warum es geschrieben wurde. Noch viel anderes hat Jesus getan. Jetzt können wir sagen, na schade, dass wir das nicht wissen. Aber es ist immer so mit dem Glas. Man kann sagen, es ist halb voll oder man kann sagen, es ist halb leer. Gut, wir wissen nicht alles, aber wir wissen viel. Vielleicht ist es gut, dass wir nicht alles wissen. Wir brauchen es nicht unbedingt. Hier wurde ausgewählt Begebenheiten, die eine Hilfe sein sollen beim Glauben. Wenn wir das lesen, denken wir vielleicht in erster Linie an die Nichtchristen und denken, ja, die sollen das Johannesevangelium lesen und zum Glauben kommen. Und das sollen sie auch, das ist gut so. Aber es geht auch um die Gläubigen. Denn auch du, der du glaubst, hast Phasen, wo du zweifelst. Wo du manches nicht verstehst, wo du sagst, ja, wie kann Gott das zulassen? Und auch du hast Phasen, wo du denkst, eigentlich möchte ich gerne mehr erleben. Wenn es heißt, ich kann im Glauben Berge versetzen, ich möchte das erleben. Ja, auch wir dürfen im Glauben wachsen. Und da kann uns das Johannesevangelium eine Hilfe sein, denn es stellt zusammen Taten und Worte, die uns helfen können dabei, zu glauben. Am Anfang der Welt steht Gott. Gott, der redet. Es ist ein wirksames Reden, das großartige Universum entsteht durch das Reden Gottes. Und dieses Reden Gottes möchte auch in unser Leben hineindringen. Gott redet und der Mensch glaubt. Wo das zusammenkommt, entsteht eine neue Dynamik. Das möchten wir erleben. Und wenn das geschieht, dann kommt Ewigkeit in unser Leben hinein. Der, der Anfang und Ende ist und der darüber hinausgeht, der Ewige, möchte in unser Leben kommen und möchte unser Leben gestalten und überformen, damit unser Leben Bestand gewinnt. Und unser Leben geht dann nicht auf das Ende zu, auf das Ende des Lebens, sondern unser Leben geht dann zu auf die Gemeinschaft mit Gott, die wir hier schon erleben dürfen. Aber auch jetzt dürfen wir uns freuen, jetzt schon dürfen wir uns freuen auf die Gemeinschaft mit Gott und mit anderen, die wir dann in alle Zeitalter hinein, bis in alle Ewigkeit hin erleben dürfen. Amen.